Hand legen und Vater, ich bete einfach, dass du wirklich zu uns redest in deinem Geist, dass du uns zurüstest für den Alltag, aber für den Alltag mit dir in unserer Mitte, in unserem Leben. Herr, ich bete, dass du uns lehrst, wie wir recht mit dir leben können und dass wir ja, nützliche Werkzeuge in deinen Händen sind, gesegnete Menschen sind, durch die andere Menschen gesegnet werden. Danke jetzt für dein heiliges Wort. Amen. Gewisser Georg MacDonald, der hat einmal einen guten Satz gesagt. Der hat gesagt, wenn ich euch nicht überzeugen kann, ein bisschen mehr von Jesus Christus zu verstehen, dann war meine Arbeit umsonst. Und eigentlich muss ich das Gleiche sagen. Wenn ich kann, und nicht nur ich, sondern wir alle miteinander, wenn wir die Woche nicht gelernt haben, ein bisschen mehr für Jesus Christus zu verstehen, dann war die ganze Turnwoche umsonst. Waren es vielleicht nicht die Turn, aber mehr nicht. Nächste Woche sind die Turn vorbei, aber wenn du Jesus Christus besser kennengelernt hast, der bleibt immer bei dir. Das Einzige, was besteht. Und darum ist mein größtes Gebet für die Zeit, auch für die ganze Woche und auch für den Abend, dass Jesus Christus wieder ein bisschen realer wird in unserem Leben. Was es bedeutet, mit ihm zu leben. Und ich möchte dafür im ersten Petrusbrief, wer eine Bibel mit hat, kann ich aufschlagen. 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Und ich möchte lesen für Vers 13 bis 17. 1. Petrus 1, 13 bis 17. Lesen ich das viel? Da schreibt der Apostel Petrus, der was mit Jesus eigentlich relativ viel benannt war, der was auch geredet hat, wo er eigentlich gar nicht gefragt war. Das ist mir sehr ähnlich auf, gell? Aber da schreibt er folgendes, 1. Petrus 1, 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Ist ein bisschen Lutheratsch, das heißt, denkt's. Die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade. Das ist ein schöner Satz. Hofft völlig auf die Gnade. Die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. In die Verse fordert Gott uns auf, heilig zu sein. Als heilige Menschen zu leben. Ist eigentlich schon mal passiert, dass einer jetzt eigentlich gesagt hat, bist du auch so ein Heiliger? Haben zu mir schon viel gesagt, ja, du bist auch einer für die Heiligen, für die Trotteln da. Oder was immer sie dazu sagen, gell? Meistens nichts nütz. Wenn es eigentlich einer sagt, bist du auch so ein Heiliger, nachher kannst du ihm sagen, danke für das Kompliment. Ein Mensch kann da kein größeres Kompliment machen, als dich einen Heiligen zu nennen. Heilig, was heißt heilig sein? Heilig sein heißt technisch, abgesondert zu sein. Heilig sein heißt abgesondert zu sein. Und das hat jetzt aber zwei Bedeutungen. Zum einen, wenn du ein Christ bist, wenn du wiedergeboren bist, wenn du Jesus Christus persönlich kennst, in dein Leben eingeladen hast, dann bist du heilig. Dann bist du heilig in zweierlei Weise. Du bist heilig abgesondert von deinem alten Leben, von den Werten der Welt. Du bist abgesondert davon. Aber heilig sein heißt nicht nur abgesondert von etwas zu sein, was hinter mir liegt, sondern heilig zu sein heißt, ich bin jetzt abgesondert für jemanden. Und in dem Fall für Jesus Christus. Also heilig zu sein heißt abgesondert von dem alten Leben und abgesondert für das neue Leben. Das heißt heilig. Gib mir mal deinen Kugelschreiber. Hermann. Das ist, war in Hermann sein Kugelschreiber. Bis jetzt hat er in Hermann gedient und jetzt ist er in meiner Hand. Dieser Kugelschreiber unterscheidet sich jetzt von den ganzen anderen Kugelschreibern in diesem Raum. Wisst ihr warum? Er lebt nämlich in einer heiligen Beziehung mit meiner Hand. Er ist abgesondert von euren Kugelschreibern, aber nicht nur das. Er ist auch abgesondert für meinen Gebrauch. Ich kann jetzt meinen Kugelschreiber da, was ich will. Kann schreiben, alles, was ich will. Kann wegschmeißen oder sonst was. Kann da, was ich will mit den Kugelschreibern. Weil er ist abgesondert von den anderen Kugelschreibern. Und er ist abgesondert für meinen Gebrauch. Das ist heilig. Er steht in einer heiligen Beziehung mit meiner Hand. Und du heilig bist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du abgesondert von den alten Werten des Lebens und du bist abgesondert für die Hand Gottes, für seinen Gebrauch. Das heißt, der Kugelschreiber hat einen Vorteil, der hat keinen freien Willen, der gibt schon Ruhe und tut genau das, was ich will. Das ist bei uns Menschen ein bisschen blöder. Weil wir dann trotzdem oft, was wir wollen. Aber das ist auch ein Kapitel, da gehen wir halt nicht drauf ein. Es gibt zwei Seiten von Heiligsein. Und zwar, die Bibel sagt, wenn du gläubig bist, dann bist du bereits heilig. Hebräer Kapitel 10, Vers 10 zum Beispiel. Du bist heilig gemacht worden. Also wenn du gläubig bist, bist du bereits heilig. Aber, da lesen wir im 1. Petrus, weil du jetzt heilig bist, sollst du als heiliger Mensch leben, wandeln. Wandeln ist also ein gutes Wort. Einfach leben. 24 Stunden am Tag als heiliger wandeln. Da gibt es mir, Hermann, danke. Also, heilig zu sein heißt, abgesondert zu sein vom alten Leben und abgesondert sein für Christus. Heilig sein heißt, Gott, ich bin ab jetzt für deinen Gebrauch zur Verfügung. Ich lebe jetzt einzig und allein für dich. Heilig sein könnte man auch so formulieren, und zwar, heilig sein heißt, Gottes Interessen zu suchen und nicht meine. Das heißt heilig sein. Wenn ich lerne, die Interessen Gottes zu suchen, mehr als meine eigenen Interessen. Zum Beispiel, der Rupf arbeitet da am Bauernhof. Rudolf heißt er eigentlich, gell? Ja, wir rupft sie an. Der Rupf ist jetzt schon ein Jahr da. Und der Rupf lebt in einer heiligen Beziehung zum Dauernhof. Das klingt jetzt natürlich blöd, gell? Was ist das? Ich habe es gar nicht gewusst. Er ist nämlich, als er zum Dauernhof gekommen ist, hat er seine alte Arbeit gekündigt und hat sich hier voll eingebracht. Das heißt, seit dem Tag, wo er am Dauernhof ist, ist er abgesondert von seiner alten Arbeit. Er hat die alte Arbeit hinter sich gelassen. Er ist abgesondert von der alten Arbeitsstelle und er ist jetzt abgesondert für die neue Arbeitsstelle. Und jetzt, wenn der Rupf zum Beispiel einen Fehler macht, macht man ja alle, das ist nicht so ein Problem. Spricht man drüber und man arbeitet weiter, man lebt weiter. Wenn aber der Rudolf jetzt anfängt, zum Beispiel jeden Tag nur seine Interessen zu suchen. Er weiß, in der Früh soll ich um 7 Uhr aufstehen, aber sagt er, mein Interesse ist ein bisschen reingeschlafen. Das ist mein Interesse heute. Wenn er das Tag für Tag tut, also nur seine Interessen sucht, dann werden wir wahrscheinlich früher oder später ein Problem haben. Dann wird die Beziehung nicht mehr die beste sein. Und wisst ihr, was genauso ist mit Gott und mit dir? Wenn du als heiliger Mensch leben möchtest, dann muss ich lernen, Gottes Interessen zu suchen, bevor meinen eigenen Interessen. Wenn ich immer nur auf meine eigenen Interessen schaue, als Christ, wird meine Beziehung mit Jesus Christus nicht die beste sein. Das weiß ich ganz genau. Wenn du in deinem Leben deine eigenen Interessen vor den Interessen Gottes stellst, dann hast du keine sehr gute Beziehung zu Jesus Christus. Wenn der Rudolf jeden Tag das tat, was er viel kennt, hätte man wahrscheinlich keine sehr gute Beziehung miteinander. Genauso ist es mit dir, mit mir und mit Jesus Christus. Es gibt so viele Christen, mit denen ich rede. Der frage ich, bist du gläubig? Dann sagt er, ja, bin ich. Und dann dazu ich mir, wie er gläubig geworden ist. Und dann sage ich, ja, und bist eigentlich froh, ein Christ zu sein? Und viele müssen sagen, nein, eigentlich nicht. Christ sein, ich meine, ich bin zwar froh, dass ich mal in den Himmel komme, aber das ist schon ungefähr alles. Alles andere ist zart und ist schwer und geht es mir eigentlich nicht gut. Und ich glaube, ein Grund ist, warum das Leben als Christ heute so schwer ist, warum wir so wenig erleben mit Jesus Christus ist, weil wir dauernd nur unsere eigenen Interessen suchen. Heute in unseren vielen Kirchen und christlichen Kreisen, wisst ihr, was heute die zentrale Mission ist? Ich muss mich geistlich fühlen. Wie kann ich mich besser fühlen? Wie kann ich meine persönlichen Wunden und Probleme heilen? Wie kann ich ein erfülltes, glückliches Leben führen? Das ist heute die zentrale Mission in vielen christlichen Kreisen. Es läuft unter Seelsorge, christliche Seelsorge. Warum ist das heute so wichtig geworden? Wisst ihr warum? Unsere Eltern, meine Eltern, so und die Generation, so jetzt sind wir die Hälfte ungefähr, die sind aufgewachsen, nicht ganz, aber die, unsere Eltern sind anders aufgewachsen, die sind aufgewachsen, auch in der Kirche, das, die persönlichen Wunden und sich besser fühlen, das ist irgendwie so ein blödes Zeug, arbeiten musst und tu halt gescheit. Das ist so die Ding. Und auch wenn du zum Beispiel zu der Generation sagst, ja, ich will meine Wunden heilen und ich will meine Identität finden, dann sagen sie, was redest du für einen Krass? Tu halt einmal gescheit, reiß dich zusammen, sei ein Mann und tu nicht so blöd. Das ist die gute alte Schule, wird sie genannt, und ich muss eins dazu sagen, sie sind falsch. Das ist falsch. Ganz einfach. Unsere Generation heute hat das erkannt. Da ist oft in unsere Kirchen, da singt man zwar Sonntag, schön laut und schön, aber in den Familien gibt es wahnsinnig viel Schmerz, Probleme, in die Beziehungen zwischen Eltern, Kinder, Eltern miteinander und so weiter. Und man redet einfach nicht drüber, weil das darf es nicht geben. Das kannst du nicht haben. Und weil wir heute erkannt haben, dass eigentlich so viele Probleme es gibt in Beziehungen und so weiter, haben wir heute uns ganz speziell konzentriert auf Seelsorge, auf den anderen eingehen, auf den anderen zuhören und so weiter. Und das ist an sich nicht schlecht. Das Problem ist nur, wir sind vom Regen in die Traufe gegangen. Das war nämlich ein Schuss zurück. Weil heute ist es akzeptiert werden, das geliebt werden, das angenommen sein, ist heute die zentrale Mission der christlichen Kirche geworden. Zum großen Teil, nicht alle, aber von vielen. Und das ist wieder falsch. Das ist genauso falsch. Weil, wenn ich nur darauf aus bin, gesegnet zu sein, dass ich mich besser fühle, dass ich mich gesegnet fühle und so weiter, damit habe ich mich zum Herrn gemacht und Gott ist mein Diener. Gott, du bist dazu zuständig, mich dauernd glücklich zu halten. Du bist dazu zuständig, damit ich keine Schmerzen verspüre. Du bist dazu zuständig, dass ich mich gut und geistlich fühle. Und wisst ihr, das ist so wie, wenn beim guten Kellner, gell, wenn du den Schütthof rauskommst und da wirst du gut bedient, und der Kellner war flott und sackig, dann gibt es ihm ein bisschen Trinkgeld, weil er hat dich ja gut bedient. Und genauso gehen wir es oft mit Gott. Gott, heute hast du mich gut bedient, alles gut gegangen, jetzt kriegst du ein bisschen ein Gebet. Dankeschön. Damit sind wir die Herren geworden und Gott unser Diener. Der dauernd das tun muss, was wir uns wünschen. Und wenn er es tut, dann ist er ein lieber Gott. Dann freuen wir uns unheimlich, dass er so lieb gewesen ist. Wisst, es ist so, wir beten auch im Gebet. Ist eigentlich das schon mal aufgefallen? Wir beten andauernd, Herr, bitte sei mit uns heute. Herr, bitte geh mit mir, wenn ich das tue. Herr, bitte sei bei mir, wenn ich das tun sollte. Wisst, was wir dabei Gott sagen? Nicht unbedingt. Aber ich würde es einmal vorschlagen. Wir sagen, Gott, siehst du heute meinen Tagesplan? Heute habe ich das vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und du kannst schon mit mir kommen. Und wenn du mitkommst, bitte segne, dass das alles gut funktioniert. Damit bist du der Herr und er ist halt dein Diener, der was hinten nachgeht und ein bisschen segnet. Das ist nicht Christsein. Wisst ihr, was interessant ist? Schlagt es mal auf, Johannes Kapitel, das ist mir kürzlich einmal aufgefallen, Johannes Kapitel 12. Johannes Kapitel 12 und Vers 25 und 26. Johannes 12, 25 und 26. Der Herr Jesus spricht da und er sagt, wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach, und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Das ist interessant, weißt du, was Jesus da sagt? Da, wo ich bin, da wird mein Diener sein. Und wisst ihr, um was du und ich wir uns kümmern müssen, dass wir ständig da sind, wo Gott ist. Wir bitten dauernd Gott, dass er da ist, wo wir sind. Aber es wird umgekehrt sein. Wir sollen uns bemühen, da zu sein, wo er ist. Mein Diener wird da sein, wo ich bin. Wir sollen ihm nachfolgen, nicht er uns. Das ist interessanter Vers im 2. Chronik, Kapitel 15. Was sind Aufschlagen? Ja, könnt ihr sagen, kaufen, mir wurscht. 2. Chronik 15. Da steht im Vers 2. Ich gehe jetzt nicht auf den Kontext ein, oder? Und er ging hinaus, Asa entgegen und sagte zu ihm, hör mich an, Asa und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Interessanter Vers. Wann ist Gott mit dir? Wenn du bei ihm bist. Ganz einfach. Unser erstes Anliegen muss sein, dass wir da sind, wo Gott ist. Nicht immer fragen, dass Gott bei uns ist. Es ist ja auch interessant, wir sagen oft, Gott sei bitte, wenn wir heute Nachmittag da aufgehen, bitte sei bei uns. Versteht es mir bitte nicht falsch. Das ist schon okay, wenn man das sagt. Aber ich habe noch eine Frage. Wo glaubt ihr, ist Gott heute Nachmittag? Ist er auf Urlaub oder hat er das gnädig? Gott ist immer bei uns. Du brauchst Gott nie fragen, bei dir zu sein. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und Gott da oben, der trat schon bald durch. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und wir sagen jeden Tag, bitte Vater, geh mit uns ein. Und er sagt, was bist du für Heini? Ich habe dir schon tausendmal gesagt, ich bin bei dir. Wir sollen viel mehr sagen, danke Vater, dass du bei uns bist. Ich freue mich auf den Tag, bin gespannt, was heute wieder wird. Seht ihr, wie die Haltung unterschiedlich ist? Wenn ich in der Früh bete, Vater, bitte sei bei mir heute und segne den Tag und so weiter, dann muss ich aber denken, ist er wohl bei mir, segnet er mich heute wohl? Weißt du, was ich da muss? Vater, danke, dass du heute bei mir bist. Danke, dass du mir deinen Segen versprochen hast. Und ich bin gespannt auf den Tag. Was für andere Haltung das da ist. Und das ist aber die Haltung, die was Jesus uns lehrt. Wo ich bin, da soll mein Diener sein. Aber zurück dass die zentrale Mission der Kirche geworden ist, unsere Nöte und Anliegen. Das ist ja nicht schlecht, wenn man sich auch für die Nöte und Anliegen der Menschen kümmert. Im Gegenteil, christliche Seelsorge ist sehr gut, hat seinen Platz, ist überhaupt keine Frage. Nur es darf nicht die zentrale Mission der Kirche werden. Die zentrale Mission der Kirche ist Jesus Christus. Er ist Christentum. Und beide Lebensstile sind unerfüllend. Wenn ich zum Beispiel wie die Generation unserer Eltern sage, deine persönlichen Probleme und Nöte vergiss dich, das ist ja nicht wichtig, reiß dich einmal zusammen, da hilft es vielen Menschen nicht. Das ist falsch. Wenn ich andererseits sage, ja, komm zu mir und schauen wir halt und wieder, das ist auch falsch und ist auch nicht erfüllend. Da beide diese Lebensstile unerfüllend sind, muss es einen dritten geben. Und es gibt einen dritten, Gott sei Dank. Und zwar müssen wir erkennen, dass nicht Gott wegen mir existiert, sondern ich existiere für Gott. Ich bin nicht sein Herr, er ist mein Herr. Er muss nicht aber da sein, wo ich bin, ich muss da sein, wo er ist. Und ich darf wissen, dass Gott mich liebt, das hat er versprochen. Ich darf wissen, dass Gott mir nachgeht, dass er mich tröstet, mich ermutigt, das tut er. Aber wichtiger als Ermutigung, wichtiger als alles das, ist Gott selbst und diesen Gott kennenlernen. Wichtiger als deine Nöte ist es, Gott kennenzulernen. Das ist die zentrale Mission, was man in der Bibel von vorne bis hinten liest. Es gibt Zeiten in meinem Leben, muss ich das ehrlich sagen, wo ich mehr über meine Probleme nachdenke und grüble und weine. Das ist mir wichtiger, das ist mir größer, als wir Gott zu suchen. Meine persönlichen Probleme den ganzen Tag gingen zu mir dumm und, oder wo man krank ist auch. Ja, über Allergie habe ich aber ein Problem. Nicht alle, aber teilweise. Oder mit Asthma habe ich auch oft ein Problem und so weiter. Und wenn es einem dann so schlecht geht, dann denke ich mir so, warum Gott? Warum konnte das so anders sein? Und ich wünsche mir mehr, Herr, heil meinen Ausschlag jetzt, das war mir wichtiger, als wir dich kennenlernen, solange nur mein Ausschlag geheilt ist. Ich muss auch eins sagen, weil das wird auch manchmal missverstanden, Schmerz in sich selbst ist keine Tugend. Was ich damit sagen will ist, wenn einer Schmerz hat, natürlich, weil was der mal, wenn du einen da siehst, der was Schmerzen hat, du versuchst ihm zu helfen. Man sagt nicht, ah, du hast Schmerzen, das hat wahrscheinlich für Gott, ja, dann Freude dran. Schmerz ist keine Tugend. Das ist oft zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas, gell? Gehen von Tür zu Tür. Und je mehr du sie beschimpfst, desto besser geht es ihnen. Weil dann leiden sie für Christus. Der Schmerz bestätigt, dass sie Kinder Gottes sind. Da ist Schmerz eine Tugend. Und je mehr Schmerz du ertragen musst, desto heiliger bist du. Das ist Blödsinn. Denn Schmerz an sich ist keine Tugend. Wenn du einen Menschen Schmerzen haben siehst, dann musst du ihm helfen. Genau das tut Gott. Aber es muss mir immer wichtiger zu sein, Gott kennenzulernen, als meine Wünsche erfüllt zu bekommen. Es gibt auch andere Zeiten in meinem Leben, da bin ich echt verzweifelt. Wisst ihr warum? Weil ich merke, was ich für totaler Egoist bin. Von der ersten Minute in der Früh bis zur letzten Minute, bevor ich schlafen gehe, denke ich nur an eine Sache. Und wisst ihr, was das ist? Nur an mich. Alles dreht sich nur um mich, den ganzen Tag. Das bringt mich zur Verzweiflung. Da komme ich dann drauf, ich kann nicht einmal raus aus meiner Haut. Ich bin so unfähig, Gottes Interessen zu suchen. Ich bin von früh bis auf die Nacht nur mit meinen eigenen Interessen beschäftigt. Und das bringt mich zur Verzweiflung. Aber wisst ihr, was das auch bewirkt in meinem Leben? Wenn ich dann so verzweifelt bin über meinen eigenen Egoismus, denke ich mir, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich so notwendig. Schau mich an, ich bin so eine unmögliche Kreatur. Bitte, hilf du mir. Ich brauche dich. Und so wird diese Verzweiflung dann wieder zum Segen, weil ich mich sehne, Gott zu kennen, Gott kennenzulernen. Und ich weiß, ich brauche ihn. Weil wenn ich ihn nicht habe, dann weiß ich genau, wo ich bin. Dann dreht sich alles nur um mich. Ich kann gar nicht anders, dass wir über mich selber denken, es sei denn, Gott unterbricht mich. Und was wir lernen müssen, ist, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Ich muss auch ehrlich eingestehen, ich habe eine Angst habe ich in meinem Leben. Die Bibel sagt zwar, die Liebe treibt alle Furcht aus. Das stimmt, aber eine Furcht habe ich. Und zwar, das ist die, wenn der Tag kommt, wenn ich etwas predige, was ich nicht lebe. Wenn ich Dinge sage über Gott, die, was in meinem eigenen Leben eigentlich, was ich gar nicht wichtig nehme. Und ich habe wirklich zu Gott gebeten und gesagt, Gott, wenn der da kommt, wenn ich Dinge über dich sage, die, was mir eigentlich nicht wichtig sind, dann ist mir lieber, ich stirbe auf der Stelle und gehe heim. Weil von dem Tag an bin ich nutzlos für die Welt und für die Menschen. Und ich glaube, das ist eine gesunde Furcht. Im 1. Petrus, wo wir gelesen haben, da ist da ein Vers, im 1. Petrus 1, wo wir noch einen Vers weiterlesen, ich lese ihn vor, da sagt der Petrus nämlich, 1. Petrus 1, Vers 17, da sagt er, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. In Furcht, unheilig zu leben, unheilig zu wandeln. In Furcht, dass mein Leben mir viel wichtiger ist, als wir das Leben Gottes, als wir ihn zu kennen. Und da muss ich auch dich fragen, was ist deine erste Priorität in deinem Leben? Ist es glücklich zu sein? Oder ist es Gott zu finden? Was ist dir wichtiger? Dass du ein glückliches, zufriedenes Leben hast? Oder den Schöpfer Gott kennenzulernen, mit ihm leben zu lernen? Das heißt nicht, wenn du ihn kennenlernst, dass du nicht glücklich bist, im Gegenteil. Weißt du, was interessant ist? Die Generation von unseren Eltern, weißt du, was die uns beigebracht haben? Als Kinder, seid brav, tät gute Sachen. Und wenn wir das da haben, was gut war, weißt du, was das Ergebnis war? Wir waren eigentlich relativ glückliche Kinder. Wisst ihr, was heute das Anliegen der Eltern ist für ihre Kinder? Dass sie glücklich sind. Aber uns das Falsche tun. Wenn ruhig über was Falsches tun, solange sie nur glücklich sind. Und wisst ihr, was das Ergebnis ist? Die Kinder werden unglücklich. Wir müssen nämlich lernen, das zu tun, was recht ist. Und oftmals, wenn man das tut, was man glaubt, was einen glücklich macht, tut man nicht unbedingt das, was richtig ist. Und der Christen, was ist der Wichtige? Dass du dich geistlich fühlst, gebraucht von Gott, das ist ja auch sowas. Ist mir das wichtiger als wir Gott? Da muss man auch oft ehrlich sein. Gerade bei Pfarrer oder bei Prediger oder was immer, die was in einem Amt sind, da fragen wir uns oft auch, was ist jetzt wichtiger für dich? Pfarrer sein oder Gott? Was ist, wenn du morgen nicht mehr Pfarrer bist? Ist dann das der gleiche Gott für dich? Oder nicht mehr? Was ist, wenn der Dauernhof nächstes Jahr kollabiert? Habe ich dann den gleichen Herrn Jesus oder ist der Dienst mein Gott geworden? Da müssen wir ganz ehrlich sein und uns immer vor Gott stellen. Der Roland, heute ist er nicht mehr da, der Roland hat ziemlich Fieber. Den ist zu viel geworden. Den hat sich zu viel angestrengt oder was, oder verkühlt hat er sich, glaube ich. Aber der Roland, der, ich weiß nicht, wer ihn kennengelernt hat, von Enk, der hat drei Kinder und der zweite, der Sohn, zwei Dirndl und ein Bub und der Sohn, der Martin, der ist schwerst behindert. Und es war ja ganz interessant, wie der Roland zum Glauben gekommen ist, vor 4 Jahren, bei der Turnwoche übrigens, zum Glauben gekommen, vor 4 Jahren war das, ja. Und der Roland hat dann wirklich gesagt, ich bin jetzt Christ und ich möchte jetzt wirklich Christ sein. Und er hat gesagt, er hat mir ein Angebot gemacht, er hat gesagt, Hans-Peter, er ist Zahnarzt, ich behandle sämtliche deine Studenten und Mitarbeiter, die was ein Problem haben mit Zähnen, brauchen nichts zu zahlen, aber du musst mir dafür eine Bibelstunde pro Monat geben. Macht und das machen wir jetzt seitdem, jede Woche. Der Georg ist auch dabei. Wo ist der Georg?
Da.
Ah, da bist du, genau.
Da.
Und ein paar Monate nachdem der Roland zum Glauben gekommen ist, ist dann ihr Sohn geboren, der Martin. Er ist gesund geboren, aber er hat Gehirnentzündung gehabt und die Ärzte haben das nicht gesehen. Und dann war es natürlich schlimm. Er war dann, glaube ich, 2 Monate oder so im Koma, Georg, ich weiß, oder was? Und heute ist er halt einfach, er kann nur liegen praktisch, gell? Und da, das waren schwere Zeiten oft, weil das war so auf die Art, aha, jetzt habe ich mein Leben Gott gegeben und das erste Dankeschön ist ein behindertes Kind. Und das waren oft schwere Zeiten mit langen Anrufen. In Roland seine Frau und meine Frau sind ganz enge Freunde. Und da hat es auch viele Tränen gegeben. Und wir haben auch gebetet, dass der Martin gesund werden kann und so weiter, aber er ist nicht gesund geworden. Und wisst ihr, was da die Gefahr ist? Dass ich mein Vertrauen in einen guten Gott verliere. Dass ich sage, Gott, wenn du wirklich gut bist, dann hättest du das nicht zulassen. Und wisst ihr, was da die Gefahr ist? Sobald ich anfange, Gott zu misstrauen, wisst ihr, was du dann tust? Dann nimmst du die Dinge wieder selber in die Hand. Und das ist genau das Problem. Dann suchst du wieder deine Interessen und nicht Gottes Interessen. Weil wir ihm nicht vertrauen. Wie ich jung war, 18, 19, jung und dumm, aber das ist, was ich jetzt sage, klingt vielleicht witzig, aber es war mir echt das Problem. Ich bin mit 15 zum Glauben gekommen. Durch einen Gottlieb Reuer, der war Jugendwart, damals in der Ramsau, jetzt ist er in Neuguinea Missionar. Aber ich habe gesagt, Gott, du kannst alle Bereiche von meinem Leben haben, außer zwei. Und die zwei Bereiche waren die Dirndler und das Geld. Weil ich war überzeugt, wenn ich sage, Gott, gib mir du die Frau, die was du dir für mein Leben gedacht hast, ich vertraue dir und so weiter, das passt genau. Ich war überzeugt davon. Wenn ich das bete, da gibt es einen Dirndl in unserem Bezirk. Der ist klein und dick. Nicht die schönste, aber sie ist gläubig. Und die betet jeden Tag um einen Ehemann. Und da ist einer, der Mütze freiwillig, passt, die bringen zusammen. Und ich war fast überzeugt, wenn ich bete, Herr, gib du mir die Frau, was du willst, dass ich die kriege. Der missbraucht mich, wenn ich das tue. Und das genau das Gleiche war mit dem Geld. Mit dem Geld ist es mir auch so gegangen, und ich denke, Gott, wenn ich sage, da, mein Besitz, mein Geld, alles gehört dir, und ich denke, der schmeißt den Morgen mit Missionare raus, ich habe nichts mehr zu essen, ich stehe auf der Straße. Und das war aber eine wahre Furcht. Gell? Das klingt zwar witzig, aber es war wirklich so. Und da habe ich auch lange gebraucht. Wisst ihr, warum ich so eine Furcht gehabt habe? Weil ich Gott nicht gekannt habe. Ich habe keine Ahnung gehabt, wer mein Gott ist. Ich habe geglaubt, er missbraucht mich. Und einen Vers, den habe ich dann in meinen Ehering reingetan, der steht da rein, nicht der ganze Vers, nicht Platz gehabt, aber die Stelle. Römer Kapitel 12, Vers 2. Römer 12, Vers 2. Da steht, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, denkt nicht, wie die Welt denkt, sondern werdet verwandelt. Wie soll man verwandelt werden? Was soll man verwandelt werden? Durch die Erneuerung des Sinnes. Unser Denken muss sich ändern. Dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Und jetzt steht da, was der Wille Gottes ist? Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Gottes Plan für dein Leben ist gut, wohlgefällig und vollkommen. Aber das erkennst du nur, wenn du lernst, deine Gedanken zu ändern. Erneuert euch werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denken. Wir denken falsch. Und wir glauben ständig, dass Gott uns missbraucht, wo wir nach ihm suchen. Wir glauben aber, ja, wenn ich das tue, dann wird es nicht gut. Und wisst ihr, was so wichtig ist? Egal, was in deinem Leben geschieht, du musst Gott immer gut nennen, auch wenn es dir schlecht geht. Nenne Gott niemals gut, nur weil es dir gut geht. Merkt euch den Satz, der ist wichtig. Nenne Gott niemals gut, nur weil es dir gut geht. Weil Gott ist auch gut, wenn es dir schlecht geht. Gott ist gut, so ist er. Und weißt du, das ist oft so beim Skifahren auch. Da war Sonn und super und auf der Nacht mit den Jugendlichen sagen, danke Vater, du bist so ein guter Gott und auch war so ein super Tag. Und nach dem nächsten Tag nur Regen, grausig und kein Bett. Weil sie sind nicht mehr sicher, ob der gut ist. Und wisst, das müssen wir lernen. Ob das Wetter schier ist oder schön. Ob ich ein gesundes Kind bin oder ein behindertes. Ob ich verheiratet bin oder nicht. Eins darf ich wissen. Gott ist gut. Weil er gut ist. Sobald ich in einem kleinen Teilbereich nicht glaube, dass Gott gut ist, weißt du, was du dann so vortust, dann nimmst du das Ding selber in die Hand. Und damit bist du unmoralisch, was Gott anbelangt. Ein Vers, was mein gleiches Name von der Sabine. Nun selbst haben wir keine Kraft. Aber wir nehmen es selber in die Hand, wo wir Gott mit vertrauen. Und du kannst Gott nur alles überlassen, wenn du dann wirklich vertraust, dass er gut ist. In Summe haben wir ja immer so die Sommerprogramme, das Upward Bound, Höhenweg und Aufwärts. Das war einmal was für Enka. Ein paar haben es auch schon gemacht, Enka. Wer war schon einmal da eigentlich im Sommer? Christian? Peter? Der Hermann, genau. Vielleicht habt ihr mal Zeit. Das ist eine nette, ist zwar nicht einfach, das muss ich eigentlich gleich sagen. Es wird mir ein bisschen persönlicher, wie jetzt in der Tourenwoche, so von den Herausforderungen. Machen wir ein bisschen mehr Erlebnispädagogik, dass man nachher wirklich ergründet, was, ich habe ein Problem und fast alle haben ein Problem. Und das ist ja nicht schlimm. Wisst ihr, was dann gut ist? Wenn man Probleme erkennt und dann sagt, Gott, so bin ich, bitte hilf du mir. Das treibt dich immer zu Gott. Und das ist das Gute dabei. Gott sagt dir nie, du hast ein Problem, haha, du Schwächling, du. Das sagt er nie, sondern Gott muss uns ehrlich sagen, schau, du hast da ein Problem, aber ich möchte dir helfen dabei. Ich möchte dein Herr sein darin. Darum geht's. Und da haben wir Gruppenleiter, weil jeder Gruppenleiter hat ungefähr 8 Personen, so im Durchschnitt. Und so ab haben wir über 60 Teilnehmer, da haben wir so 7 Gruppenlehrer. Und die bilden wir ein bisschen aus, so die Woche vorbei. Und da erkläre ich ja zum Beispiel, wie man Gruppen führt. Das Tempo, nach 10 Minuten einmal stehen bleiben und ein bisschen was ausziehen lassen, weil da schwitzen schon. Wo man trinken muss, wie schnell das man geht, was für einen Weg das man geht und so weiter. Erklär's nicht alles. Und tu das. Und dann, ich tue es nicht alle, aber eben mal da. Und nachher sind wir raufgegangen, nachher bin ich einfach so schleinig gegangen, wie ich Mengen habe. Immer so schleinig mag ich nicht mehr, aber es gelingt mir gerade nur, dass ich schleiniger bin, wie ich sehe. Und nachher bin ich ganz, laufe ich schon auf, so eine Stunde oder was. Und nachher bin ich oben und dann kommen sie nach der Reihe nach. Und nachher merke ich schon, reden die uns nicht mehr viel, ich bringe rot im Gesicht. Und mutzzonig, weil jetzt habe ich ja gerade erklärt, wie man Gruppen führt und ich habe genau das Gegenteil da. Und also kommen sie nachher, na wurscht, du bist auf dem letzten. Und nachher mache ich aber genau das. Natürlich setze ich es dann um. Mit der Gruppen tue ich das nicht. Aber um einfach um Apps zu lernen, vertraut es mir alle noch, obwohl, jetzt seid ihr verschwitzt, obwohl jetzt geht es eigentlich nicht so gut, jetzt seid ihr zornig. Wisst ihr, in unserem Leben ist nämlich auch so, auch wenn du mit Jesus Christus lebst, dir geht es nicht aber gut. Und du weißt genau, Gott ist gut, aber du wirst Zeiten in deinem Leben erleben, wo du denkst, Gott gibt's gar nicht. Der ist ja gar nicht da, der kümmert sich überhaupt nicht um mich. Er sagt da drin, steht zwar, er liebt mich und er schaut auf mich, aber erleben tue ich ganz was anderes. Kann ich da nicht mehr noch vertrauen, dass Gott bei mir ist? In Psalm 119, lese ich ein paar Verse vor, im Psalm 119. Das ist ein netter Psalm, der ist ganz schön lang. Psalm 119, Vers 50. Jetzt lesen wir Folgendes. Dies ist mein Trost in meinem Elend, dass deine Zusage mich belebt hat. Wisst ihr, was da wichtig ist? Er hat gesagt, dies ist mein Trost in meinem Elend. Also der Mensch war im Elend. Aber er hat gesagt, im Elend habe ich was gelernt. Nämlich, die Zusagen Gottes sind immer noch die gleichen. Dann weiter in Vers 67. In Vers 67. Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Jetzt aber halte ich dein Wort. Du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine Ordnungen. Der sagt, bevor er gedemütigt wurde, bevor es mir schlecht gegangen ist, bin ich umhergeirrt. Da habe ich immer geglaubt, du bist gut, weil es mir so gut geht. Und dann sagt er, aber jetzt halte ich dein Wort. Jetzt vertraue ich deinem Wort. Du bist gut und du tust Gutes. Das hat der Psalmist gelernt. In seinem Elend. Und dann im Vers 71 sagt er, es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde. Bist du schon mal gedemütigt worden? Vielleicht für deinen Ehemann, vielleicht für deine Freunde, vielleicht für deinen Arbeitsgeber. Bist du schon mal gedemütigt worden? Hast du schon mal gelernt zu sagen, es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde? Warum? Wisst ihr warum? Damit ich deine Ordnungen lerne. Damit ich deine Ordnungen lerne. Vers 75. Ich habe erkannt, Herr, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Und Gott uns demütigt, ist immer treu. Er ist seinem Wort immer treu und seinem Charakter. Wir sehen es manchmal nicht, das stimmt. Gestern zum Beispiel haben wir überhaupt keinen Berg gesehen. Wir waren auf zwei, aber gesehen haben wir es nicht. Und wenn wir es eigentlich nicht gesagt hätten, hätte es gar nicht gemerkt. Das Gipfelkreuz höchstens. Aber die Berge waren trotzdem um uns. Ob es neubig ist oder nicht, die Berge sind über, da gingen auch nicht weg. Genauso ist es mit Gott. Der Oswald Chambers, kennt ihr den Oswald Chambers? Wenn ich euch ein Andachtsbuch empfehlen darf, dann empfehle ich euch das Andachtsbuch von Oswald Chambers, Mein Äußerstes für sein Höchstes. Wir haben der zum Verkaufen. Aber nicht wegen denen. Wie gesagt, ich bin kein Bücheranpreiser und Freund, aber ich habe ein paar Bücher, die haben mir wahnsinnig geholfen, Jesus kennenzulernen. Und der Oswald Chambers ist mein Liebster. Der ist so kompromisslos und so klar. Und da gibt es ein Andachtsbuch jeden Tag. Oswald Chambers hat einmal gesagt, ich lese auf Englisch, I don't care what God does, I only care who God is. Es ist mir wurscht, was Gott tut. Das Einzige, was wichtig ist, ist, wer Gott ist. Der Peter Wiegand, der ist der Leiter von Schloss Klaus, das ist das zweite Fackelträgerzentrum in Österreich. Ein paar von Ihnen kennen sie, die Einheimischen. Der Peter Wiegand ist jetzt schon über 60 Jahre und der hat kein leichtes Leben gehabt. Er hat eine behinderte Tochter, die ist mein Alter, ich glaube zwei Jahre älter wie die Birgit, 36 oder was. Nicht leicht mit der Birgit. Aber. Er hat eine schwerkranke Frau. Und es ist das größte Fackelträgerzentrum, was es gibt auf der Welt. Nicht jetzt von den Studenten, von der Anzahl der Studenten, sondern von den ganzen Arbeiten, die sie rundherum haben. Es sind auch zwei Behindertenwerkstätten dabei und so weiter. Sie haben 6 Missionare im Sudan, 2 in Indonesien, in Indien haben sie Arbeit und so weiter. Und der Peter Wiegand ist ein ganz lieber Bruder von mir. Und ich muss sagen, ich kenne wenig Menschen, die was so weise sind wie der Peter. Der was einerseits so eine Liebe hat und eine Barmherzigkeit und andererseits auch so klar Dinge unterscheidet. Vor allem vom Wort Gottes. Aber wisst ihr was, der Peter ist nicht, was er ist, trotz seines schweren Lebens, sondern wegen seines schweren Lebens. Und darum, wir dürfen nicht immer Demütigungen, Schwierigkeiten und Problemen ausweichen, sondern lernen, durchzuleben. Aber mit ihm, immer im Vertrauen. Herr, du meinst es gut, du bereitest mich für etwas vor. Wir haben auch das ein bisschen eine falsche Einstellung. Wir glauben, wenn ich jetzt einmal ganz allein Jesus gebe, wenn ich ihm mit ganzem Herzen nachfolge, nachher muss es mir gut gehen. Wir glauben auch immer, wenn ein Mensch vollherzig Jesus nachfolgt, dann geht es ihm gut. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Wie geht es uns so? Was ist uns wichtiger? Dass wir uns glücklich wohlfühlen? Oder ist es uns wichtig, heilig zu sein? Abgesondert für Gott. Gottes Interessen zu suchen und nicht meine Interessen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir wünschen uns, dass wir umgewandelt werden in das Bild Jesu, oder wir wünschen uns, dass Jesus sich umwandelt in mein Bild. Das ist ja, was die liberale Theologie macht. Die bastelt sich an Jesus zurecht, der genau ihren Vorstellungen entspricht. Aber Jesus ist nicht sehr beeindruckt, denn er sagt, ich bin derselbe gestern, heute in aller Ewigkeit. Wenn wir Erfüllung wollen, ein erfülltes Leben, dann müssen wir für das Erste gehen. Da muss es unser erstes Anliegen sein, Gottes Interesse zu suchen, so zu werden, wie er ist. Ich möchte zum Schluss noch ein Zitat lesen und damit höre ich auf. Das Zitat heißt, was andere dürfen haben können, das gilt nicht für dich. Das ist geschrieben von G.D. Watson, das war ein Pfarrer und Evangelist in Los Angeles in Kalifornien. Er schreibt Folgendes. Das ist vom letzten Jahrhundert. Übrigens, ich komme auch drauf, je älter die Bücher, desto besser sind sie. Die alten Bücher, 17., 16., 18. Jahrhundert, die heiligen Männer, was da gelebt haben, die haben Jesus in der Tiefe gekannt. Das, was heute nur noch selten der Fall ist. Es hat viele Gründe, aber das ist jetzt nicht ausschlaggebend. Aber das war auf jeden Fall ja vor 100 Jahren. Wenn Gott dich berufen hat, wirklich so zu sein wie Jesus, dann ruft er dich zu einem Leben des Kreuzes und der Demut, dann wird er von dir einen solchen Gehorsam verlangen, dass du gar nicht in der Lage sein wirst, anderen Menschen zu folgen oder dich mit anderen Christen zu vergleichen. Und oft wird es den Anschein haben, dass er anderen Menschen erlaubt, Dinge zu tun, die er dich niemals tun lässt. Es kann sein, dass andere Christen und Pfarrer, die einen sehr religiösen Eindruck machen, auf eigene Faust vorankommen, ihren Einfluss geltend machen, zielstrebig ihre Pläne ausführen, aber du kannst das nicht. Und wenn du es versuchst, dann wirst du so versagen und der Herr wird dich so zurechtweisen, dass du dich schrecklich schuldig fühlen wirst. Es kann sein, dass andere auf sich selbst stolz sind, auf ihre Arbeit, auf ihren Erfolg, auf ihre Veröffentlichungen, aber der Heilige Geist wird dir so etwas nicht erlauben. Und wenn du es doch tust, dann wird er dich so tief beschämen, dass du dich und all deine guten Taten verachtest. Es kann sein, dass es anderen erlaubt ist, viel Geld zu verdienen, durch eine Erbschaft reich zu werden. Aber es ist wahrscheinlich, dass Gott möchte, dass du arm bleibst, weil er dir etwas schenken möchte, das viel besser ist als Gold, nämlich eine hilflose Abhängigkeit von ihm, bei der es sein Vorrecht ist, all deine Bedürfnisse Tag für Tag mit den Reichtümern aus seiner Schatzkammer zu stillen. Es kann sein, dass der Herr es zulässt, dass andere gelobt und geehrt werden und im Vordergrund stehen und du ganz unscheinbar im Dunkeln versteckt bist, weil er möchte, dass du, zu seiner Ehre, jene köstliche Frucht bringst, die nur im Schatten wachsen kann. Es kann sein, dass Gott andere groß herausbringt, dich aber ganz klein hält. Er mag es anderen erlauben, etwas für ihn zu tun und das Lob selber dafür einzustecken, aber er wird dich arbeiten und schuften lassen, ohne dass du weißt, wie viel du dabei erreichst, und dann, um deine Arbeit noch wertvoller zu machen, wird er es jemand anderen erlauben, den Lohn für deine Arbeit zu bekommen. Dadurch wird deine Belohnung noch 10-mal größer sein, wenn Jesus wiederkommt. Der Heilige Geist wird dich genau beobachten. Mit eifersüchtiger Liebe wird er über dich wachen, und er wird dich schon für kleine Worte oder Gefühle ermahnen oder dafür, dass du die Zeit verschwendest. Alles Dinge, worüber sich andere Christen scheinbar nie Gedanken machen. Sei dir darüber im Klaren, dass Gott ein uneingeschränkter Herrscher ist und dass er das Recht hat, mit seinem Eigentum zu tun, wie es ihm gefällt. Es kann sein, dass du viele Fragen hast, warum Gott gerade mit dir auf die eine oder andere Weise umgeht, und es kann sein, dass du die Antwort darauf niemals erfährst. Aber wenn du dich völlig hingibst als sein Sklave, dann wird er dich mit seiner Liebe umhüllen, wird dir viele gute Dinge schenken, die nur denen zuteil werden, die ihm ganz nahe sind. Und dann noch ein letztes. Sei dir darüber im Klaren. Du musst mit dem Heiligen Geist ganze Sache machen. Du musst ihm das Privileg einräumen, deine Zunge zu bändigen, deine Hände zu binden, deine Augen zu verschließen, auch wenn es den Anschein hat, dass er es nur bei dir so macht. Erst dann, wenn du von dem lebendigen Gott so eingenommen bist, dass du in der Tiefe deines Herzens zufrieden bist und Freude daran hast, wie der Heilige Geist dich auf eine ganz persönliche Weise beschützt und dein Leben leitet, erst dann hast du den Vorhof des Himmels gefunden. Mir gefällt das. Und wisst ihr, es ist so, ein erfülltes Leben mit Gott wirst du nur dann haben, wenn du kompromisslos ihm vertraust, kompromisslos dir wünscht, heilig zu sein. Ich rede jetzt nicht von Perfektionismus. Nur einer ist perfekt, Christus. Aber wisst ihr, was Gott möchte? In der Seligpreisung hat er gesagt, selig, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Hast du einen Hunger, einen Durst, so zu sein wie Jesus? Wir werden es erst sein, wenn wir bei ihm sind. Aber bis dahin sollen wir danach dürsten, uns danach sehnen. Und wenn wir das Sehnen nicht haben, dann wünschen wir eigentlich nicht, ein heiliges Leben zu leben. Und dann ist sehr wahrscheinlich, dass unser Christenleben langweilig und unerfüllt ist. Das weltliche Leben kann schon ganz spannend sein, nur das wird dich nie erfüllen. Weil du laufst da und Dinge nach, die was du nie halten kannst. Die rinnen aber davon. Ich möchte noch beten zum Schluss. Lieber Vater, es ist so ein Vorrecht, so eine Gnade, dich zu kennen. Ja, ich kann nichts anderes tun, als wir dir nur danken. Keiner von uns hat es verdient. Keiner von uns ist es wert. Aber du hast dich erbarmt. Und es hat dir gefallen, in uns Menschen Wohnung zu machen. In uns zu wohnen. In deiner ganzen Heiligkeit, in deiner ganzen Schönheit. Und Herr, mein größter Wunsch ist, dass deine Schönheit, deine Heiligkeit durch uns sich widerspiegelt. Nicht weil wir so gut waren, sondern weil du so groß bist. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass ein Leben mit dir tatsächlich erfüllend sein kann. Wenn wir nur endlich einmal lernen, dich ernst zu nehmen und dir kompromisslos zu vertrauen. Ja, du bist so ein großer Gott und manchmal trauen wir dir so wenig zu. Herr, ich bete für eure lieben Leute, auch da in dem Raum, ich bete für mich selber, Herr, dass wir einfach lernen, dich ernst zu nehmen, dein Wort ernst zu nehmen und uns hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Denn dann hast du versprochen, sollen wir satt werden. Dann werden wir erfüllt. Und Herr, Leben mit dir ist kein leichtes Leben, aber es ist ein erfülltes Leben. Und ich wünsche mir ein erfülltes Leben 10-mal mehr als ein leichtes Leben. So Herr, danke, dass du uns begleitest, morgen bei der Heimfahrt. Bitte um Bewahrung, Straßenverkehr, wo immer, damit jeder zu seinen Lieben nach Hause kommt. Ich bete, Herr, dass du Beziehungen heilst, da wo gebrochene Beziehungen sind. Und Herr, der Anfang ist auch bei uns selber. Dass wir einfach klare Sache mit dir machen und uns wünschen, heilig zu sein, als Heilige zu leben. Danke für die Wochen, Herr, für all die Dinge, die wir gehört haben, die wir erlebt haben miteinander, für die Freundschaften, was entstanden sind, für die Gemeinschaft, für die Berge, wo wir deine Majestät gesehen haben und die Lektionen, die du uns darin gelehrt hast. Hab Dank dafür. Herr, ich bete für unsere Kirchengemeinde, für alle Gläubigen in unserem Umkreis, für die Bibelkreise, Herr, dass einfach ein wirklicher Hunger entsteht nach dir, heilig zu sein, mit dir zu leben, abgesondert zu sein für dich. Das ist mein größter Wunsch, Vater. Für alle Leute, Akrauter und Schlaming, Romsaromos, wo immer, dass dein Name gepriesen wird unter den Christen. So Herr, lege den Abend hin, die Gespräche, und freue mich auf das, was du vorhast. Amen.